Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 2, das Interview. Teil 2. Bitte, kommen Sie. Er schritt dicht an ihr vorbei, lächelte ein Danke in ihre Augen, registrierte, wie hinter ihm die Tür sanft ins Schloss gezogen wurde und dass sich außer ihm nur eine weitere Person im Raum befand, Dr. Jost C. Benson ganz offensichtlich, der aufgestanden war und ihn mit einer Geste aufforderte, näher zu treten. Das Erste, was an diesem Mann auffiel, als er ihm die vielleicht 10, 15 Schritte von der Eingangstür des Konferenzraums entgegenschritt, entlang der edel mit rotem und schwarzem Holz getäfelten Längswand des großen Raumes. Die andere Wandseite bestand aus einer vom Boden bis zur Decke bestehenden Fensterfront, die einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Frankfurt und die sich im Dunst abzeichnenden Ausläufer des Taunus bot, war eine von ihm ausgehende, wie gebündelt wirkende Energie. Mitte 50, blaugraue Augen, ergrautes, kurzgeschorenes, aber volles Haar, etwa 1,85, eine drahtige, sportliche, schlanke Erscheinung, so nicht ohne mehrmaliges eisern eingehaltenes Fitnesstraining zu erreichen. Als Boxer etwa Halbschwergewicht, greifbare Selbstdisziplin. Durchaus attraktiv. Modische oder vielleicht besser teure Brille mit dezentem Goldrandgestell. Er wirkte im Gegensatz zu den wenigen öffentlichen Fotos, die es von ihm gab, zwar älter, aber ungeheuer vital. Herr Hillinger, herzlich willkommen im Reich von UNO. Danke, eine schöne Aussicht haben Sie hier. Ach, wissen Sie, man schaut auf die Banken, also auf Geld, das ist nicht gerade das Wesentliche. Aber nehmen Sie Platz. Kaffee? Danke, gern. Die übliche Auswahl an Getränken, je eine Thermoskanne Kaffee und Tee und natürlich kleine Schüsseln mit den Knabberprodukten des Hauses. Keine Kartoffelchips. Dr. Benson schenkte ihm eine Tasse ein. In seiner eigenen Tasse dampfte dunkelgoldener Tee. Danke. Sie saßen über Eck an der Spitze des Konferenztisches, der für etwa 20 Personen ausgelegt war. Er durfte die Aussicht auf das Geld genießen. Dr. Benson hatte es im Rücken. Sollten Sie nicht in Begleitung von Frau Odefrey erscheinen? Ja, so waren wir angekündigt. Meine Kollegin Frau Odefrey hatte gestern Abend eine Begegnung mit einer Biene, besser mit ihrem Stachel. Allergischer Schock, es geht ihr besser, aber oh, das tut mir leid. Die kleine Pause, die er machte, bevor er fortsetzte, hatte etwas Lauerndes. Ich hätte gerne selbst auch ihr zu ihrem Preis gratuliert. Er merkte, wie sein Puls hochjagte, auch ihr zu ihrem, so wie er es betont hatte, das war als verdeckter Plural gemeint. Er beugte sich unwillkürlich zu seiner Tasche herunter, eine echte Übersprungshandlung, dachte er verärgert, holte den Rekorder heraus und stellte diesen zwischen sie auf den Tisch. Okay, wir möchten dem Herrn Journalisten mal zeigen, dass wir unser Geschäft beherrschen. Dann mal los. Ich werde Frau Odefrey ihr Kompliment überbringen, sagte er, Dr. Benson wieder fest im Blick. Sie lächelten einander an, als wären sie dabei herauszufinden, ob man zu den Waffen greifen sollte oder ob es sich anders würde regeln lassen. Eben ein überaus medienwirksames Thema, sagte er und rückte den Rekorder zurecht. Er hatte es leichthin gesagt, wie um es abzutun, wie um überzuleiten, aber Dr. Benson hielt derart starr Blickkontakt, dass er unwillkürlich nachschob. Mit einer kräftigen Komponente Boulevard, skandalrüchig und Schmuddelecke, nicht wahr? Von ihrem gegenseitigen Lächeln war nichts mehr übrig geblieben. Bensons Augen changierten von blaugrau zu eisgrau und senkten sich auf das Aufnahmegerät. das Verdienst der Beschreibung liegt, so das Urteil der Jury, in der differenzierten Beschreibung der Innensicht, sagte Dr. Benson leiser als bisher. Sie schwiegen, ohne sich in den Blick zu nehmen. Dr. Benson öffnete eine Seltasflasche, goss sich das Wasser in ein Glas und er tat es ihm nach. Einen kleinen Moment schienen sie beide nichts Wichtigeres zu tun zu haben, als die kleinen Kohlensäurenbläschen beim Aufsteigen zu beobachten. Okay, wir wollen durchblicken lassen, dass wir wissen, wer der Partner im Hintergrund war. Aber warum dann so versteinert, so differenzierte Beschreibung der Innensicht? Was sollte das? Sie griffen beide gleichzeitig zu ihren Gläsern und ob der Gesten huschte ihnen ein Grinsen über die Gesichter. »Vielleicht wenden wir uns dem heutigen Anlass zu?«, fragte er. Dr. Benson nickte. »Das Nachrichtenmagazin möchte sich vorab noch einmal bedanken, dass Sie sich für ein kleines Interview bereitgefunden haben. Fangen wir an?« Dr. Benson nickte erneut. »Gut«, sagte er und schaltete das Gerät ein. Zum Ablauf sagte er, das übliche Vorgehen. Einverstanden. Herr Dr. Benson, die Lebensmittelbranche hat zurzeit durch diverse Skandale ein Glaubwürdigkeitsproblem. Was bedeutet das für UNO? Sie haben recht, das Verhalten einiger Teilnehmer am Markt ist skandalös. Hieraus aber auf die gesamte Branche zu schließen, wäre es ebenso. Falsche Etikettierungen oder verunreinigte Lebensmittel sind nicht zu tolerieren. Was draufsteht, muss auch drin sein, wenn ich es einmal so plakativ sagen darf. Für UNO gilt, bessere Produkte zu entwickeln oder unsere Produkte stetig zu verbessern, ist für uns unternehmerischer Ansporn. Und das wird von unseren Kundinnen und Kunden honoriert. Nun ist es nicht weit hergeholt, wenn man die gesundheitsfördernde Wirkung ihrer Produkte in Zweifel stellt. Zu viel Fett, zu viel Salz, zu viele Kohlenhydrate. Bestandteile, die für Krankheiten wie Adipositas, Diabetes mellitus, Herzerkrankung verantwortlich gemacht werden. Eine Steigerung ihres Umsatzes steigert gleichzeitig den Anteil dieser Stoffe im persönlichen Verbrauch. Adipositas, also die Zunahme der stark Übergewichtigen, ist sicherlich ein gesellschaftliches Problem, das man nicht auf ein einziges Produkt zurückführen kann. Die Absatzsteigerung bedeutet nicht automatisch, dass wenige zu viel konsumieren, sondern sollte bedeuten, dass viele ernährungsbewusst konsumieren. Nehmen wir Kartoffelchips, ein Kernprodukt Ihres Hauses. Chips sind fetthaltig und salzig. Im statistischen Mittel wird pro Kopf in Deutschland über 1 Kilogramm Chips verzehrt. Bei 30% Fettanteil sind das 300 Gramm reines Fett. Und Kartoffelchips gehören in der Ernährungspyramide zur möglichst zu vermeidenden Spitze. Und Getreideprodukte bzw. Hülsenfrüchte, die Grundbestandteile vieler unserer Snacks, sind nach den Getränken gleich auf Basisstufe 2 angesiedelt. Aber unbestritten richtig ist, die Ernährungsgewohnheiten haben sich verändert. Gemeinsame Mahlzeiten in der Familie haben rein statistisch betrachtet gegenüber früher nicht mehr den Stellenwert. Selber zu kochen tritt gegenüber dem Konsumieren von Fertiggerichten zurück. Das mag man bedauern und ich persönlich bedauere das, aber es scheint Ausdruck unserer Zeit zu sein. Wenn Sie dieses als Zeiterscheinung beschreiben, wäre daraus nicht abzuleiten, dass Ihre gesellschaftliche Verantwortung, gesündere Lebensmittel zu produzieren, gestiegen ist? Die Verteufelung bestimmter Lebensmittel wie Snacks oder die von Ihnen angeführten Chips ist doch längst überholt. Kein Ernährungsberater geht heute los und kommt mit dem Zeigefinger und sagt, liebe Kinder, das dürft ihr nicht essen. Frei nach Paracelsus ist es letztendlich die Dosis, die entscheidet, ob etwas kein Gift ist. Wir unterstützen eine differenzierte Ernährungsberatung, gerade auch in Schulen, indem wir Projekte zu Sport und Gesundheit direkt durch das Sponsoring von Sportgeräten wie Bällen, Spieleboxen für die Pausen etc. und eigens entwickelte Unterrichtsbausteine betreiben und auch kostenlose Schulungen für Lehrkräfte anbieten. Auch in unserem Unternehmen werden innerbetrieblich die Themen Gesundheit, Ernährung und Sport mit hoher Priorität behandelt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diverse Angebote unterbreitet. Neben Fett und Salz kommt als dritte gesundheitsschädliche Substanz der Zucker daher und der hat in ihren Produkten viele Erscheinungsformen. Reiner Zucker, Glucose, Fructose, Dextrose, Maltose, Laktose, Dextrine, Invertzucker und so weiter. Zu viele Kohlenhydrate, die für die tägliche Energiebilanz nicht benötigt werden und als Übergewicht zu Buche schlagen. Etwa 15% aller Kinder sind übergewichtig und 6% adipös. In der Werbung, mit der Sie sich direkt an Kinder wenden, werben Sie mit gesund und lecker für gerade solche Produkte, die von diesen dreien zu viel aufweisen. Zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Fett. Wir haben bereits 2007 eine Selbstverpflichtung auf EU-Ebene unterschrieben und damit Grenzwerte für Zucker in bestimmten Lebensmitteln. Die sogenannte EU-Pledge, die Sie ansprechen, erlaubt beispielsweise bei Frühstücksflocken bis zu 30% Zucker, während die Weltgesundheitsorganisation WHO lediglich 15% als Grenzwert bestimmt. Grenzwerte sind immer Gegenstand von Auseinandersetzung, aber selbst die Vereinbarung verbietet Werbung für Kartoffelchips nicht. Weswegen Kritiker diese Vereinbarung als völlig unzureichend ansehen. Entweder sind die Vereinbarungen zu lasch oder man hält sich nicht daran. Sie sind mit der EU-Pledge auch Regeln zum Kindermarketing eingegangen, die beinhalten für diese Zielgruppe nur noch für ernährungsphysiologisch ausgewogene Lebensmittel zu werben. Reden und Handeln als zwei getrennte Bereiche? Viele Konzerne haben im Gegensatz zu uns die Pledge gar nicht unterzeichnet. Aber natürlich geht es auch für den Einzelnen um Selbstverantwortung. Demokratie als Gesellschaftsform bedingt genau das, Beteiligung und Übernahme von Verantwortung. Der mündige Bürger, wenn Sie diese etwas abgegriffene Floskel an dieser Stelle erlauben, ist verantwortliches Mitglied einer seiner Gesellschaft und Pluralität ist ein elementares Charakteristikum der unseren. Er ist als Konsument mitverantwortlich für seine Umwelt und seine eigene Lebensweise. Alle Formen von Einseitigkeit sind auch hier, also in der Ernährung, betreffend schädlich. Und Eltern sind verantwortlich, ihren Kindern das vorzuleben. Auch Ihre Werbung nutzt die Spielräume der Vereinbarung. Die Verpackungen sind ja vom Werbeverbot ausgenommen. Und auch Sie ködern gerade Kinder mit der Art der Verpackung, mit Gewinnspielen, mit beleidigtem Spielzeug und verkaufen so Lebensmittel, die für Kinder nicht gesund sind. Ist das für Sie wahrgenommene gesellschaftliche Verantwortung? Als Unternehmer sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung sehr wohl bewusst. Wir beschäftigen weltweit 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das bedingt eine soziale Verantwortung nach innen und nach außen. Für uns ist es beispielsweise, dass Fair Trade gelebte Wirklichkeit ist. Beste Rohstoffe als Ausgangsprodukte bedingen ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Denken. Unsere unternehmerischen Vorgaben besagen, dass Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb grundsätzlich ressourcenschonend und erhaltend zu organisieren sind. Beste Rohstoffe finden sich auf der Zutatenliste Ihrer Produkte. Darf ich zitieren? Natürliche Aromastoffe und naturidentische Aromastoffe. Glauben Sie wirklich, dass Ihre Kunden ein künstlich kreiertes Aroma einem wirklich natürlichen vorziehen und dass dieses mit Ihrem eben dargestellten Qualitätsanspruch in Einklang zu bringen ist? Die Zufriedenheit unserer Kundschaft ist belegt. Wir vergewissern uns regelmäßig, ob das, was wir machen, bei unseren Konsumentinnen und Konsumenten wahrgenommen und im Sinne deiner Zufriedenheit honoriert wird. Nach diesen Ergebnissen befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Ein elementarer Rohstoff, den Sie für Ihre Zeugnisse benötigen, ist beispielsweise Kakao. Circa 75% der Jahreseinfuhr kommen aus der Elfenbeinküste und Ghana. In beiden Ländern existieren eklatante Formen von Kinderarbeit. Wie Sie wissen, unterscheiden wir grob drei Kakaosorten: Criollo, Forastero und Trinitario, wobei weltweit vom Forastero-Baum etwa 80-90% der Gesamternte stammen. Die Pflanze ist widerstandsfähig und ertragreich. Criollo wird vorwiegend in Südamerika angebaut. Die Pflanze ist empfindlicher und bringt weniger Ertrag. Sie ist die Sorte, in Kreuzungen mit Forastero, die wir hauptsächlich wegen ihrer hervorragenden geschmacklichen Eigenschaften für Nubiala verwenden. Für das Premium-Segment der Marke, für Nubiala Family oder die Schokolade, die Sie in Ihren Snacks und anderen Produkten verwenden, greifen auch Sie auf Kakao der Sorte Forastero zurück. Hier liegt das Hauptanbaugebiet in Afrika. Im Film Schmutzige Schokolade von Miki Mistrati von 2010 heißt es, ein Kind kostet 230 Euro. Das ist der Preis für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, die aus Mali entführt werden, um auf den Kakaoplantagen der Elfenbeinküste zur Arbeit gezwungen zu werden. Ich kenne den Film und bestreite nicht, dass es hier Missstände gibt. Der Autor emotionalisiert andererseits sehr bewusst und maximal mit seinen provokanten Gegenüberstellungen. Daraus mache ich ihm keinen Vorwurf, glaube aber, dass es nicht die ganze Wahrheit ist. Auch hat die Schokoladenindustrie diese Missstände erkannt und bereits 2001 deshalb die Initiative ergriffen, um ein Abkommen mit den Erzeugerländern zu schließen, was dann 2010 gelungen ist. Unterzeichner sind die amerikanischen Verbände. Das ist richtig, aber die deutsche Industrie steht inhaltlich vollkommen hinter diesen Forderungen und Zielen. Man muss wohl davon ausgehen, dass über 2 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren im Kakaoanbau arbeitet. Das sind etwa 2/3 aller Kinder in beiden Ländern. Das zeigt die Dimension der Herausforderung. Eine Zielsetzung der Vereinbarung war und ist die Reduzierung der Kinderarbeit um 70% bis 2020. Ein erster und bereits prozentual beachtlicher Schritt, wie ich meine. Was tun Sie aktuell, um das zu erreichen? Ein Faktor sind stabile politische Verhältnisse. Der Bürgerkrieg von 2011 in der Elfenbeinküste ist sicherlich nicht förderlich, die Beschäftigung von Kindern zu reduzieren. Hier ist unser Einfluss begrenzt. Programmatisch haben wir uns natürlich beraten lassen. So glauben wir vor allem über Bildung nachhaltig auf die Lebensbedingungen von Kindern Einfluss nehmen zu können. Entsprechend sind eine Reihe von Programmen aufgelegt worden, die hier ansetzen. Erste Evaluationsergebnisse deuten darauf hin, dass dieses nicht wirkt. Sie haben leider recht, was nicht gegen den gewählten Ansatz spricht. Allerdings scheinen die Effekte auf die aktuelle Situation eher enttäuschend und ein längerer Atem notwendig. Erfreulich aus meiner Sicht ist, dass die Kinder trotzdem vermehrt Bildungseinrichtungen besuchen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang und ohne daraus die Missstände, die es gibt, schönreden zu wollen, dass auch in unserer ehemals stärker agrar geprägten Gesellschaft das Helfen von Kindern in der Landwirtschaft ganz selbstverständlich war. Wäre nicht die einfachste Lösung die, dass Kakao teurer werden müsste? Das allein wird nicht helfen. Heute ist teure Schokolade nicht automatisch eine, bei der keine Kinderarbeiter beteiligt waren. Weil teuer nicht heißt, dass von dem erhöhten Preis auch etwas beim Erzeuger ankommt? Dennoch, Bildung ist ein ehrenwertes Ziel. Meinen Sie nicht, dass erst ein gewisser Wohlstand die Voraussetzung für das Wirken ethischer, moralischer Maßstäbe ist, wie wir sie an die Kinderarbeit anlegen? Frei nach Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral? Auch in ökonomisch abgesicherten Verhältnissen begegnet uns Missbrauch. Aber ja, Bildung scheint mir weiterhin der Schlüssel zu sein. Wir haben mit den Kooperativen in Südamerika, von denen wir unseren edlen Kakao beziehen, solche Erfahrungen gemacht. 100 Gramm Schokolade kosten durchschnittlich unter 1 Euro. Wie soll da eine gerechte Entlohnung der Rohstoffproduzenten, Bauern und ihrer Familien erfolgen? Es sind ähnliche Phänomene, wie wir sie in unserer Konsumgesellschaft bei der Bekleidung, beim Fleisch und so weiter haben. Am Point of Sale steht auf der anderen Seite der Kunde und der bevorzugt billig und stimmt entsprechend ab. Bei der Tafel Schokolade ist die Schallmauer 1 Euro tatsächlich gegeben. Wir haben schon Tafeln zu 84 Gramm auf dem Markt gesehen, um den Preis ökonomisch zu halten. Daneben gibt es eine Käuferschicht, die nachhaltiger denkt und handelt, auch ethische Aspekte einbezieht und dem Gedanken eines mit dem Begriff fair charakterisierten Handelns nachgeht. Wenn Sie als Unternehmer nicht ein Nischenprodukt vertreten, sondern als Marktführer bestehen wollen, dann spielt neben der Qualität der Ware, die exzellent sein muss, der Preis eine gewichtige Rolle. Ändern wir alleine den Preis, verlieren wir unternehmerisch. Was wir tun müssen, und zwar als Zivilgesellschaft, ist, eine gesellschaftliche Debatte anzustoßen und argumentativ zu überzeugen. Genau das ist unsere Strategie. Die Kampagne Preiswert ist hierfür beispielhaft. Wir zeigen Lebensbedingungen von Produzenten, vorzugsweise unserer Lieferanten, die verglichen mit unserem westlichen Niveau augenfällig abweichen und wie über einen erhöhten Rohstoffpreis, der einer Gemeinschaft Investitionen ermöglicht, sich die Lebensbedingungen verbessern. Übrigens auch die der Kinder. Stichwort Qualitätskontrolle. Das Ersetzen von Kakao durch Ersatzstoffe, wie es kürzlich aufgedeckt werden konnte, kann nicht in Ihrem Sinne sein. Reichen die Kontrollen aus? Natürlich liegt uns die Qualität am Herzen. Das ist unser ureigenstes Interesse. Nicht zuletzt war Nubiala Schokoladen von Anbeginn Mitglied im Verband der deutschen Schokoladenindustrie und dieser wurde immerhin bereits 1877 gegründet. Oberstes Ziel des Verbandes war die Einhaltung von Qualitätsstandards, ähnlich wie beim Reinheitsgebot des Bieres. Teile dieser Selbstverpflichtung gelten heute als Gesetz. Von jeder Regelung, sei es jetzt eine Selbstverpflichtung oder ein Gesetz, weiß man, dass sie notwendig wurde, weil Menschen bewusst gegen einen Kodex verstießen, aus wirtschaftlichen Erwägungen oder Verlockungen anders gelagerter Vorteilsnahme. Und das Ersetzen teurer Rohstoffe durch andere, möglicherweise gar gesundheitsschädliche Bestandteile ist ein Beispiel. Muss nicht, dass es auch andersherum geht, nämlich teure Rohstoffe durch qualitativ gleiche zu ersetzen, ist ein Ziel innovativer Forschung. Nehmen Sie den Rohstoff Zucker. Durch Züchtung neuer Rübensorten konnte Mitte des 19. Jahrhunderts der teure Import von Rohrzucker zugunsten hier raffinierten Zuckers ersetzt werden. Das war unter Berücksichtigung vieler Faktoren wirtschaftlicher und führte letztendlich auch zu einem erschwinglicheren Preis der Schokolade. Oder denken Sie an die Erfindung des Nougats. Hier war es die Notlage, dass der aus England bezogene Kakao der Kontinentalsperre Napoleons unterlag und man in der Folge in Turin auf die Idee kam, Haselnüsse als Ersatz zu verwenden. Meine Frage ging dahin, bedürfte es nicht ein Mehr an Kontrolle, auch im Sinne derjenigen, die sich an die Vorgaben halten, ungeachtet, dass im Fall der Werbung für Kinder die Selbstverpflichtung kaum gefruchtet hat? Kontrollen sind gut im Sinne der Wettbewerbsgleichheit. Sie sind gleichzeitig ein Vertrauenssiegel gegenüber unseren Kunden. So lassen wir eine Vielzahl unserer Produkte ständig auch durch unabhängige Institute überprüfen. Sie sehen sich also von Ihrer unternehmerischen Verantwortung freigesprochen, da der Genuss der Produkte, die Sie anbieten, letztendlich in der Verantwortung der Konsumenten fällt? Ich sehe uns auf keiner Anklagebank, also auch keinen Verteidiger, der auf Freispruch plädiert. Ich habe diese Firma nach den Regeln zu leiten, die diese Gesellschaft unternehmerischer Tätigkeit zubilligt. Und das ist bitteschön kein Raubtierkapitalismus. Im Gegenteil. Wir haben unser gesellschaftliches Engagement erweitert und die UNO-Stiftung für krebskranke Kinder gegründet. Wir wollten damit einen Beitrag zur Forschung und zur individuellen Unterstützung in Einzelfällen leisten. Wir sind so frei, genau dieses zu tun, obwohl wir wussten, dass das als Feigenblattaktion ausgelegt und diskreditiert werden kann. Sie beziehen sich auf ein weiteres Stichwort, Acrylamid, das im abgesicherten Verdacht steht, krebserregend zu sein. Vor 5 Jahren ein großes Thema. Verbraucherschützer werfen ihrer Branche weiterhin vor, hier unnötig leichtfertig mit der Gesundheit der Konsumenten zu spielen. Die damit verbundenen Umsatzeinbußen scheinen allerdings überwunden. Alles nur eine Frage, wie lange ein Thema in den Medien ist? Medien sollten, wie die Unternehmen auch, verantwortungsbewusst handeln. Ein Thema, um der Verkaufszahlen willen hochzuschreiben, erscheint mir sehr fragwürdig. Acrylamid ist also Ihrer Meinung nach ein Medienproblem? Auch sogenannte Verbraucherschützer müssen anerkennen, dass Acrylamid zunächst einmal ein ganz natürlicher Stoff ist, der immer beim Backen, Braten oder Rösten entsteht. Auch die Bratkartoffeln zu Hause enthalten Acrylamid. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das Bundesinstitut für Risikobewertung, Die Weltgesundheitsorganisation sind ja nun nicht irgendwelche selbsternannten Verbraucherschützer. Alle stufen Acrylamid als gesundheitlich höchst bedenklich ein. Aber selbst das Verbraucherschutzministerium hat die Schwierigkeit beim Festlegen eines Grenzwertes eingeräumt. Aber offensichtlich gelingt es den Herstellern sehr unterschiedlich, diesen Wert niedrig zu halten. Richtig. Auch wir haben das sehr ernst genommen, nehmen das weiterhin sehr ernst und nicht primär aus Gründen des Absatzes. Die Verfahren zur Röstung standen radikal auf dem Prüfstand. Unsere Werte liegen heute alle deutlich unter den EU-Richtlinien. Das wird übrigens der gesamten Branche von unabhängigen Institutionen bestätigt. In der Öffentlichkeit bleibt der Eindruck, dass die Unternehmen nur dann etwas ändern, wenn sie durch eine breite Kritik oder durch gesetzliche Vorgaben dazu gezwungen werden. Sonst scheuen sie die Kosten und argumentieren mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen. Natürlich habe ich als Unternehmer eine Verantwortung für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien, ihnen einen einigermaßen abgesicherten Arbeitsplatz zu bieten. Diesen zu haben oder eben nicht zu haben, ist neben dem finanziellen auch eine Frage von Anerkennung und Selbstwertgefühl. Aber lassen Sie mich auf den zweiten von Ihnen herbeizitierten Vorwurf eingehen. Viele Verbesserungen im Produktionsprozess, ressourcenschonendere Herstellung, Verarbeitung, Verpackung, ein CO2-neutraler Vertrieb, allgemeine energetische Gesichtspunkte und so weiter stehen täglich auf meiner Agenda der unternehmerischen Optimierung. Das hat einerseits natürlich etwas mit verbesserter Wirtschaftlichkeit zu tun. Ja, wir wollen Geld verdienen und finden das auch nicht verwerflich. Aber genauso sind wir dabei geleitet von einem gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl. Um es ganz klar zu sagen, gesellschaftliche Verantwortung und unternehmerische Verantwortung schließen sich nicht aus. Und seien Sie versichert, dass hier jede Entscheidung genau in dem Abwägen dieser beiden Pole getroffen wird. Sie sagten vorhin, Sie sind so frei. Was ist für Sie Freiheit? Auch bei dieser aus dem Rahmen fallenden Frage zögerte Dr. Benson nicht einen Moment. Sich jeden Tag wieder neu entscheiden zu können und ein Umfeld, das unternehmerische Kreativität befördert. Innovation ist ohne Kreativität und Teamgeist nicht möglich. Der Feind des Guten ist das Bessere. Insofern sind wir unsere größten Feinde. Danke, Dr. Benson. Das nehmen wir dann mal als Schlusssatz, wenn Sie einverstanden sind. Er lächelte ihn an, auf der nach oben offenen Ironieskala mindestens eine 8,9. Unsere vereinbarte Zeit ist auch um. Sie schicken es zur Autorisierung? Sicher, wie sonst? Gut. Ich werde Frau Larsson bitten, Sie hinaus zu begleiten. Danke, sehr gern. Dr. Benson griff zum Telefon, während er den Rekorder in dem extra dafür vorgesehenen Fach seiner Tasche verstaute und diese anschließend schloss. Alles war trotz der Differenzen freundlich und glatt gelaufen. Jeder hatte seine Zaubersprüche aufgesagt. Reines Rollentheater. Im Heft würde man zwei Perspektiven lesen und jeder konnte sich seine eigene Meinung bilden. Eigene Meinung. Die Filterung von Informationen gemäß der persönlichen Voreinstellung. Aufklärung und Journalismus. Vorurteil und Bestätigung. Nur, wer machte die Vorurteile? Frau Karlsson, bitte. Herr Hellinger ist hier fertig. Ja, danke. Ein Blick aus dem Fenster zeigte, dass sich der Dunst verzogen hatte. Die Ausläufer des Taunus bildeten jetzt eine klar konturierte Kulisse Natur vor den sich auftürmenden, gleißenden Behauptungen aus Stein, Stahl und Glas, die ihre Schlagschatten hinter sich warfen. Irgendwo da draußen musste auch der römische Limes verlaufen. Staatsschutzwall gegen räuberische Barbaren. Was für eine altertümliche staatliche Geldsicherungsmaßnahme. Heute hieß das Rettungsschirm und bot staatlichen Schutz für privates Kapital und das nach allen Seiten. Dr. Benson war seinem Blick gefolgt. Es scheint doch noch gutes Wetter zu werden, sagte er. Da grüßen Sie mir Hamburg mit seiner feuchtfröhlichen Meteorologie. Nun, nicht alle aus Hamburg sind lebensuntüchtig und müssen in ein Lungensanatorium. Wie wahr? sagte Dr. Benson leise. Ernst und abrupt hatte es geklungen. Dann schauten sie schweigend aus dem Fenster und als die Tür am Ende des Konferenzraums geöffnet wurde, standen sie einander kurz gegenüber, als überlegten sie beide, ob da noch etwas anzumerken sei, verabschiedeten sich aber ohne weitere Worte per Handschlag und ohne dass erkennbar gewesen war, wer die Initiative hierzu ergriffen hatte. Er wandte sich zum Gehen, schritt den Konferenztisch ab wie ein Staatsgast das Ehrenspalier. »Vergessen Sie nicht, Frau Odefrey zu grüßen«, schickte ihm Benson hinterher. »Herr Dr. Benson, wollen Sie mein Erinnerungsvermögen beleidigen?« Er war dabei weitergegangen, hatte den Ton spielerisch, ironisch, freundlich gestimmt. An der Tür angekommen, drehte er sich nochmals um. »Ach ja, Ihre Grüße an Hamburg werde ich persönlich ausrichten«, sagte er in Columbo-Manier grüßend und ging grinsend an Selina Carlson vorbei aus dem Raum. Sie begleitete ihn zum Fahrstuhl, der gesperrt mit offener Tür wartete. Nachdem sie die Arretierung aufgehoben und die Taste für Erdgeschoss gedrückt hatte, schlossen sich die Türen unter Absingen der UNO-Melodie. »Sie benötigen ein Taxi zum Flughafen?« »Ja, sehr freundlich. Ich habe es ein wenig vorgreifend bereits geordert.« Sie hatte das vorgreifend schalkhaft eingekleidet und versuchte wieder ihr strahlendes Lächeln, aber ihre Augen spielten nicht mit. Sollte er versuchen, sie direkt anzugehen? Er starrte auf das Display, das die Ziffern wie im Countdown runterzählte. 13, 12, 11. Nicht, solange sie im Fahrstuhl fuhren. 8, 7, 6. Und nicht in Hörweite dieses Typs am Empfangstresen. Als der Fahrstuhl sanft abgebremst stoppte und die Türen zur Seite glitten, tänzelte er die UNO-Tonfolge laut mitsingend mit ausgreifendem Schritt aus der Kabine. Der Kerl hinter dem stählernen Kartoffelchip starrte wie erwartet zu ihm herüber. Auch den Telefonhörer hatte er wieder am Ohr. Zwei schnelle Schritte weiter, die Fahrstuhltüren schlossen sich gerade, reichte sein Vorsprung aus, sich zu Selina Carlson umzudrehen, sodass er den Empfang im Rücken hatte. Er reichte ihr die Hand und mit einer leicht angedeuteten Verbeugung, ohne größere Lippenbewegung, gen Boden sprechend, verabschiedete er sich von ihr. »Ich bleibe noch einen Tag in Frankfurt, rufen Sie mich an, ich möchte mich mit Ihnen treffen.« Laut sagte er, »vielen Dank für Ihre Mühe und auf Wiedersehen.« Am Tresen trug er sich ordnungsgemäß aus, indem er nach Blick auf die an der Wand hängende Uhr 14:32 in die entsprechende Spalte des Formulars schrieb. »Ach, übrigens«, vertraulich beugte er sich vor, Selina Carlson im Blick, die immer noch an der Stelle stand, an der sie sich getrennt hatten. Sie sah wirklich großartig aus, wirkte souverän, einfach höflich abwartend, bis er das Gebäude verlassen haben würde. Der Mann nahm das zwischen ihnen auf dem Tresen liegende Klemmbrett mit dem Bogen an sich und ging auf seine Geste ein, schaute nun ebenfalls vorgebeugt zu ihr. »Hier kriegt man bestimmt ganz heiße Ohren vom Telefonieren, nicht wahr?« sagte er konspirativ raunend, nickte ernst wie in Anerkennung einer großen Leistung, drehte sich um und ging. »Zum Flughafen, richtig?« fragte ihn der Taxifahrer, als er an den Fond einstieg und sich angeschnallt hatte. Er brauchte einen Moment, bis er richtig für sich übersetzt hatte. »Nein, fahren Sie mich zum alten Steg beim Römer. Das ist ja nicht so weit.« Ja, da hatte er Pech. Auf zum wahren, schönen, guten, dachte er.